Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns einmal mit einem Thema, was, ich will sagen, seit ein paar Jahren öfters schon durch die Medien geht, aber in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Und das ist der Kunststoff im Wasser und genauer Kunststoff in Flüssen. Und wir schauen einmal, was man eigentlich dagegen machen kann, wie man Müll und Abfall in Flüssen sammeln kann und wie man den Kunststoff da eigentlich wieder rausbekommt. Da gibt es nämlich ein ganz schönes Projekt in Asien und Osteuropa vor allem, was die Firma Everwave in Kooperation mit der Firma Stadler Anlagenbau GmbH gerade durchführt. Und es geht um einen mobilen Sortiercontainer, mit dem man den Müll eben aus diesen Flüssen herausbekommt. Ja, und dazu habe ich im Podcast auch zwei Gäste, nämlich einmal die Julia Stadler und den Clemens Feigl, die ich ganz kurz einmal vorstellen möchte. Julia Stadler, sie hat den Master of Science in BWL an der ESCP Business School in Paris, Berlin und Madrid studiert und ist seit 2023 Chief Digital Officer und Mitglied der Geschäftsleitung im, wie ihr Name es schon verrät, Familienunternehmen Stadler Anlagenbau GmbH. Der Clemens Feigl, er sitzt hier für Everwave. Er hat Ende 2018 Everwave mit gegründet und war zuerst als Chief Marketing Officer für das Marketing zuständig und ist jetzt aber seit 3 Jahren CEO. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, also einen Sortiercontainer habt ihr entwickelt, der auch schon im Einsatz ist. Und ich habe gesagt, der ist einmalig. Darüber möchte ich natürlich ein bisschen mehr erfahren. Aber vielleicht könnt ihr ja auch einmal ein bisschen unserem Publikum erzählen, wie das Projekt zustande gekommen ist und wie auch die Hintergründe da sind.
Genau. Wir als Stadler bauen an sich ja schlüsselfertige Sortieranlagen weltweit. Das ist unser Kerngeschäft. Aber eine der größten Herausforderungen in der Kreislaufwirtschaft ist der Abfall, der in unseren Gewässern landet. Und jährlich gelangen primär über Flüsse weltweit wirklich Millionen Tonnen Kunststoff in die Ozeane. Und das hat verheerende Auswirkungen auf die Umwelt. Deshalb haben wir gemeinsam mit Everwave das Projekt Sort X ins Leben gerufen. Das ist sozusagen ein Sortiercontainer. Wir als Starter haben den Container entwickelt und vor Ort wird er von Everwave genutzt. Genau, und so können mit dem Sortiercontainer Abfälle im Endeffekt effizient sortiert werden. Und ein wichtiger Beitrag auch zum Umweltschutz geleistet werden.
Hm. Wann habt ihr das Projekt gestartet?
Schon ein bisschen her. Tatsächlich, also initial die Idee, würde ich sagen, ist entstanden, etwas in dem Bereich zu machen vor ungefähr 1,5 Jahren. Und wie es so oft so ist, also wir haben im Prinzip das Problem gesehen, dass wir an den Einsätzen, die wir haben, sehr viel Logistikaufwand haben, weil der Müll unsortiert quasi zum nächsten Recyclinghof oder Sortierhof gefahren werden muss. Und das wollten wir im Prinzip verbessern und verändern. Und dann haben wir durch eine glückliche Fügung Julia kennengelernt und das gesamte Unternehmen Stadler. Und sind ehrlich gesagt direkt auch offene Ohren gestoßen, dass Stadler sich da engagieren will. Und das war dann natürlich großartig. Aber das braucht schon immer ein bisschen Zeit, bis so eine Kooperation dann entsteht, bis man, sag ich mal, auch die Zielsetzung klar hat. Wir als junges Startup haben natürlich viele Ideen und wenig oder weniger Expertise. Und das muss man dann einfach zusammenbringen. Und das hat in dem Fall sehr, sehr gut funktioniert.
Aber wenn du jetzt gerade sagst, 1,5 Jahre, also es hört sich für mich schon relativ schnell an, ne? Also ich habe auch gelesen, also ihr sammelt schon Plastik und Müll aus Flüssen und habt ja auch Beispiele auf der Website, also zum Beispiel Thailand oder Kambodscha. Und das finde ich schon krass, wenn man bedenkt, also 1,5 Jahre so von der Idee, bis das dann tatsächlich so vor Ort in die Abfallsammlung geht. Also könnt ihr da ein bisschen drüber erzählen? Also wie sieht denn die tatsächliche Arbeit auch in den Ländern aus?
Also ja, ich meine, wir sind noch nicht so alt wie Stadler. Wir sind auch kein klassisches Startup mehr. Wir sind jetzt 6 Jahre alt, wie du schon gesagt hast, 2018 gegründet. Aber trotzdem ist es für uns wichtig, natürlich schnell und agil zu sein. Und das war auch einer der Ansprüche, die wir hatten an das Projekt, gemeinsam mit Stadler, dass wir da jetzt nicht ich sage jetzt mal, viele Jahre in die Entwicklung stecken, sondern dass wir relativ schnell dabei sind, einfach den Prototypen dann auch zu testen und zu schauen, was klappt und was klappt nicht und welche Idee war gut und welche nicht. Und deswegen auch die 1,5 Jahre für uns ist es relativ normal, dass wir das so machen. Wie gesagt, weil wir einfach agil bleiben wollen. Und das ist auch in den Projekten, die du angesprochen hast, weltweit so. Also wir probieren was aus, wenn es klappt, adaptieren wir es und wenn nicht, dann wird es wieder gestrichen von der Liste.
Mhm. Julia, wie war das denn für dich, mit so einer kurzen Timeline da konfrontiert zu werden? Also wenn gesagt wird, ja komm, wir brauchen nächstes Jahr so mobilen Sortiercontainer, mach mal, war das dann ohne Probleme umsetzbar oder wie war da die Logistik im Hintergrund?
Ja, tatsächlich sind wir es als Maschinen- und Anlagenbauer schon auch ziemlich stark gewohnt, innerhalb von kürzester Zeit Projekte abzuwickeln. Insofern war das für uns jetzt gar nichts so Neues, wobei ich fand auch, genau, die Zusammenarbeit hat sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, so konnten wir dann auch relativ schnell diesen Container an sich entwickeln und dann auch fertigen, also bauen und vor Ort installieren.
Kannst du den Container einmal ein bisschen beschreiben?
Genau, im Endeffekt ist der Container so aufgebaut, dass es verschiedene Sortierstationen gibt. Also es ist ist bewusst ein recht manuell gehaltener Prozess, weil man vor Ort sortieren möchte. Also sobald der Abfall dann aus den Gewässern kommt. Und bevor von dem Müllsammelboot von Everwave gesammelt wird. Und dann in dem Sortiercontainer ist es so, wir haben ein Sortierband, was auch in der Geschwindigkeit reguliert werden kann und sozusagen, wo die einzelnen Sortierkabinen dann auch sind. Und an sich gibt es auch noch ein Aufgabeband, sozusagen ganz klassisch, wo der Müll im Endeffekt dann zugeführt wird. Also es ist recht, insgesamt kann man sagen, es ist recht simpel gehalten. Und so auch einfach aufbau- und abbaubar.
Genau, ergänzend dazu ist ja am Ende die Situation, wir haben beispielsweise in Stausee in Albanien, wo wir jetzt den Sort X das erste Mal getestet haben, da gibt es Elektrizität im besten Fall und sonst nichts und eine Fläche, wenn man Glück hat. Und das sind die Parameter, mit denen wir arbeiten müssen dann vor Ort. Wir haben natürlich auch kein sehr gut geschultes Personal, sondern im Idealfall ist die Bedienung dieses Containers so einfach wie möglich und der Effekt dadurch dann am Ende auch so groß wie möglich. Und das, was Julia gerade beschrieben hat, stimmt total. Wir haben ungefähr 10 Minuten Aufbauzeit. Also der Container kann per Transporter, ganz normal, es muss nicht mal ein Schwertransporter sein, an einen Standort gebracht werden und innerhalb von 10 Minuten angeschlossen und aufgebaut werden und in Betrieb genommen. Und das hilft uns natürlich enorm. Und von Anfang an ist es aus unserer Perspektive auch wichtig, da jetzt nicht High-Tech-End-Lösungen zu produzieren, weil wenn was nicht funktioniert vor Ort, dann ist die Wartung auch sehr schwierig. Und macht Sinn, dass wir immer wieder Teams aus Deutschland dann nach Kambodscha oder Albanien einfliegen lassen, um den Container zu reparieren. Ich glaube nicht. Es wäre gut, wenn wir es auch da einfach halten.
Bisher ist ein Container im Einsatz oder habt ihr schon mehrere?
Ja, genau. Bisher ist ein Container
im Einsatz, genau. Was mich jetzt interessiert, also Clemens, du hast gerade auch schon ein paar Stichworte genannt, auf die würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen, aber Julia hatte eben gesagt, also es war wichtig, dass viel manuell gemacht wird oder gehalten wird, ne? Jetzt habe ich auf der Webseite vorher gelesen, also dass die Erkennung von Abfällen, weil das ist ja so der erste Schritt, der mich jetzt auch interessieren würde, also da wird vom Einsatz von künstlicher Intelligenz geschrieben. Da ist ein Bild auch dazu, da ist eine Drohne zu sehen. Also es sind ja auch einige Dinge, die nicht ganz manuell sind, würde ich behaupten. Könnt ihr da ein bisschen zu erzählen? Also wie sieht eigentlich die Abfallerkennung vor Ort aus? Welche Technik benutzt ihr auch da?
Also der Abfall kommt als Mischabfall oder Mischmaterial aus dem See. Das kann man sich vorstellen, da sind jetzt Glasflaschen, Plastikflaschen, Plastiktüten, Holz, Metall, alles ist dabei, was eben so in den Fluss geschmissen wird. Und das packen wir dann im Prinzip aufs Förderband. Und Schritt 1 ist natürlich die Sortierung, die passiert händisch. Da stehen Kolleginnen und Kollegen am Abfallband und sortieren die einzelnen Fraktionen raus. Aktuell haben wir 4 verschiedene Fraktionen und in Albanien war PET mit über 80% Anteil die größte Fraktion. Und die Erkennung ist im Prinzip ein Schritt, der uns dabei unterstützt, gewisse Entscheidungen zu treffen und eine gewisse Datenbasis zu kreieren. Das machen wir auch über Drohnen, wie du schon gesagt hast, und auch über Leichtflugzeuge. Da geht es darum, dass wir über den Algorithmus und eine Bilderkennungssoftware oder ein Bilderkennungstool über 20 verschiedene Arten von Plastik detektieren können. Also es entsteht ein Video, das Video läuft durch den Algorithmus oder wird durch den Algorithmus ausgewertet und dann steht am Ende, wir haben x-tausend Plastikflaschen sind über das Förderband gelaufen, x-tausend Plastiktüten und so weiter. Also LDPE, HDPE, PET, PP für alle Kunststoffexpertinnen hier im Podcast oder Zuhörerinnen am Ende. Und das hilft uns enorm, weil wir dadurch natürlich auch eine Datenbasis schaffen, was ist denn wirklich vor Ort zu sammeln und was müsste langfristig investiert werden, beispielsweise in Recycling- oder Sortieranlagen, um vor Ort auch einen Standort zu generieren. Macht es wirtschaftlich Sinn, fest installierte Anlagen aufzubauen? Also auch dafür soll SortX so eine Art Brücke bauen, um solche Entscheidungen leichter treffen zu können.
War das eine bewusste Entscheidung, jetzt erstmal auf einem See zu testen? Unterscheidet sich das großartig von Flüssen? Also so ein Fluss ist ja, je nachdem, wo man da hingeht, manchmal mehrere hundert Kilometer lang, was man dann abdecken muss. Also macht das für euch einen Unterschied? War das so eine bewusste Entscheidung?
Also erstmal ist die Logistik nach Albanien leichter als nach Kambodscha, beziehungsweise schneller. Das war die bewussteste Entscheidung, weil wir, wie gesagt, erstmal testen wollten und schauen wollten, sind die Ideen und Konzepte, die wir da gemeinsam entworfen haben, überhaupt passend? Und der zweite Fall, den du angesprochen hast, nein, Müll ist überall anders und die Zusammensetzung des Mülls. Und in Albanien war es, das wussten wir aber vorher nicht, relativ dankbar, weil wir eben so einen großen Anteil an PET hatten und damit auch die Sortierung der einzelnen Fraktionen nicht sehr komplex war. Also die vier Fraktionen haben dann ungefähr gepasst mit dem, was wir vor Ort vorgefunden haben. In beispielsweise Kambodscha ist es viel, viel diverser. Also da ist relativ viel Textil noch dabei. Und dann müsste man natürlich nochmal schauen, ob man das gegebenenfalls anpasst.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, also die Logistik nach Albanien ist einfacher. Herausforderungen gab es da aber bestimmt auch, ne? Also was habt ihr denn, auf was seid ihr denn so gestoßen? Gab es irgendwelche Probleme dabei? Lief das alles sehr, sehr einfach ab in der Kooperation dort vor Ort, oder?
Nee, die Leute freuen sich schon immer, dass quasi Unterstützung kommt, um das Problem vor Ort zu lösen. Sowohl die städtischen Behörde, also es war in Kukesh, ist die Stadt, da wurde uns extrem geholfen, sowohl mit Personal als auch in der Abfallwirtschaft, die vor Ort schon besteht. Und nee, generell werden wir mit den Projekten schon in den meisten Regionen der Welt mit offenen Armen empfangen. Weil die Menschen ja sehen, dass es ein offensichtliches Problem gibt und dass wir dieses Problem gerne gemeinsam mit den lokalen Partnern lösen wollen.
Jetzt hattest du eben schon angesprochen, also es braucht ja Leute, die Abfall sortieren und die dann auch tatsächlich in diesem Container oder an diesem Container arbeiten. Es ist aber oft auch so in vielen Ländern, dass eben Personal nicht ähnlich geschult wird wie zum Beispiel in Deutschland. War das ein Problem? Also musst ihr da Teile der Schulung übernehmen, erstmal Leute weiterbilden? Gibt es Dinge, die dort schon erfüllt werden? Also war das schwierig für euch, dort mit anderen zusammenzuarbeiten?
Genau, also an sich ist es schon immer ein wichtiger Aspekt eigentlich in fast jedem Land, dass man, wenn man eine Anlage baut, dann auch die dementsprechenden Arbeiter vor Ort einweist und schult. Ich denke, da unterscheidet sich jetzt Albanien auch nicht so groß von anderen Ländern. Und was man auch dazu sagen muss, es ist auch ein Faktor, wenn man dadurch manuelle Sortierpositionen schafft, dass man dadurch auch Arbeitsplätze kreieren kann. Sprich, auch da denken wir gerade in Ländern, die vielleicht noch nicht ganz so weit entwickelt sind oder sehen wir, dass da häufig auch gewünscht wird, dass man bestimmte manuelle Positionen noch einbaut, ganz bewusst. Obwohl man sie theoretisch auch automatisieren könnte. Aber so hilft es teilweise natürlich dann auch Ländern.
Ich würde gerne noch einmal auf den Container an der Stelle auch gucken. Also wie sieht es denn da dann aus, zum Beispiel mit Wartung? Sind das dann Teams aus Deutschland, die dann dorthin gehen und dann warten? Wird das auch vor Ort gemacht? Oder was passiert da?
Soweit sind wir noch nicht, würde ich sagen. Also jetzt gerade arbeitet der Container noch in Albanien. Das sind eben genauso Themen. Wir wissen ja noch nicht mal genau, ich sage jetzt mal, was für potenzielle Schäden auftreten können, weil wir einfach noch nicht lang genug im Einsatz sind. Wenn wir die Erfahrungswerte haben, hilft es uns natürlich bei der Bewertung. Für uns generell, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wir halten es nicht für sinnvoll, dass wir ein Team zur Wartung beispielsweise einfliegen lassen müssen. Wenn das dann per Videocall geht, wäre das schon eine große Hilfe, weil das ist auch überall möglich oder fast überall möglich, wo wir arbeiten. Und ich gehe davon aus, dass das bei Stadler sowieso auch ein Mittel der Wahl ist. Weil auch in die USA beispielsweise will man ja nicht immer ein Team hinschicken.
Mhm.
Ja, ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ja. Also ich denke, das Ziel sollte auf jeden Fall sein, dass die Wartung entsprechend dann auch von dem Personal vor Ort übernommen werden kann. Das ist auch was in den meisten Sortieranlagen so passiert. Genau.
Mhm. Julia, hat denn bei der Entwicklung des Containers, haben diese Fragestellungen da auch eine Rolle schon gespielt? Aber es gibt ja auch noch andere, ne? Wenn man jetzt mal weiterdenkt, der Container soll halt weltweit im Einsatz sein. Und ich hatte am Anfang von Thailand und Kambodscha zum Beispiel gesprochen. Da wäre eine Herausforderung, die mir sofort einfallen würde, das Wetter. Also es ist halt da sehr feucht und sehr heiß, also vor allem dann im Sommer oder die Regenzeit auch, ne? Was dann große Herausforderung wahrscheinlich auch für Technik oder Gerät, was im Einsatz ist, dann da vor Ort einfach ist. Hat das für euch schon in der Entwicklung eine Rolle gespielt? Habt ihr darüber schon nachgedacht?
Absolut. Und du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, weil nämlich auch in Albanien ist es relativ warm. Ne? Und dementsprechend haben wir für die Konstruktion des Containers eine Dachkonstruktion entwickelt, die ausklappbar ist, sodass man sozusagen den Container von allen Seiten öffnen kann und dadurch eine große Schattenfläche auch hat und so auch mehr Luftdurchzug ermöglichen kann im Container.
Mhm.
Sprich, genau solche Gedanken haben in der Konstruktion die Rolle gespielt. Aber klar, im Endeffekt, das ist jetzt der erste Container, den wir gebaut haben. Schritt für Schritt über die Zeit wollen wir den Container dann natürlich auch weiterentwickeln.
Ja, okay. Wie geht es denn weiter mit dem nach dem Container? Jetzt sind die Abfälle da gesammelt worden, werden im Container sortiert und dann?
Dann haben wir einen lokalen Partner, der beispielsweise die größte Fraktion PET abnimmt und lokal recycelt. Das ist dann ganz klassisch. Soweit sind wir als Organisation auch noch nicht, dass wir den kompletten Prozess abbilden können. Ist auch die Frage, ob das vor allem mit Blick auf die aktuelle Entwicklung im Recyclingmarkt überhaupt sinnvoll wäre. Aber das geht dann, wird ganz normal, sage ich mal, der Wertschöpfung zugeführt, die hoffentlich im Idealfall lokal schon besteht. Ansonsten suchen wir uns international Partner, mit die dann gegebenenfalls den Müll abnehmen. Das ist in anderen Projekten auch so. Also in Kambodscha wird beispielsweise der Textilanteil wird wiederverwendet, der PET-Anteil wird in den meisten Projekten wiederverwendet. Und dann muss man bei den anderen Fraktionen schauen, was gibt's vor Ort und was gibt's international für Möglichkeiten.
Wie, also ihr seid ja jetzt mitten im Test, habt ihr ja noch gesagt, ne? Ihr habt einen Container bisher gebaut und ich denke mal, die Zukunftspläne sind ganz klar, dann auch mehrere im Einsatz zu haben, ne? Habt ihr denn da schon Pläne, wie es jetzt weitergeht? Also wisst ihr, wann, wie viele Container in welchen Ländern vielleicht nächstes, übernächstes Jahr im Einsatz sein werden?
Also ganz konkret wissen wir das noch nicht, aber wir sind recht zuversichtlich, dass wir den Sortiercontainer erfolgreich vermarkten können und auch in weitere Länder, weitere Märkte ausrollen können. Also insbesondere Südostasien, glauben wir, könnte interessant sein, also Länder wie Thailand oder Kambodscha, aber auch darüber hinausgehend. Also da sehen wir insgesamt relativ viel Potenzial für den Sortex-Container.
Ja, es gibt ja im Prinzip zwei Optionen. Die eine Option ist, dass Everwave den Container nutzt und einsetzt in den Projekten. Das ist dann, sage ich mal, an der Stückzahl überschaubar erstmal, weil wir aktuell drei Projekte parallel haben, in Kambodscha, in Thailand und in Albanien. Und dann gibt es natürlich die Option, und das sehen wir auch, den Markt, andere Organisationen, die beispielsweise Sammlungen schon machen, erfolgreich, denen dieses Hilfsmittel mit an die Hand zu geben. Weil das Problem der Sortierung und der Ineffizienz in der Logistik, das haben wir ja nicht exklusiv. Das gibt es weltweit in den Sammelprojekten und da sehen wir schon einen Markt und eine Chance, das auch zu etablieren. Und das muss man dann ausprobieren. Aber jetzt, wie Julia schon gesagt hat, Schritt für Schritt, jetzt gucken wir mal an, uns an, wie die Ergebnisse sind. Und die sind jetzt beispielsweise mit 30 Kubikmeter pro Stunde verarbeitetem Material schon in einer Range, die spannend ist für uns und auch für andere Sammelprojekte. Und wenn wir davon dann überzeugt sind, dann werden wir mal sowohl bei uns als auch extern schauen, ob es Bedarf gibt.
Hm. Julia, du hast jetzt gerade Südostasien genannt. Warum Südostasien?
Weil dort einfach recht viel Abfall in den Flüssen landet und es dort ja extrem viel Bedarf gibt, Kunststoffe aus Gewässern herauszubringen und entsprechend auch zu recyceln. Also deshalb denke ich auch viel an Südostasien, ja.
Auch da kann man nochmal zurückkommen, Entschuldigung, dass ich da kurz reingehe, zu dem Gedanken des Sortiercontainers. Also wir haben beispielsweise eine Stadt in Kambodscha, die Idee, da ist offensichtlich, dass viel Müll ist, aber es gibt keine Datenerhebung zur Art des Mülls und auch keine Infrastruktur, um den Müll weiter zu verarbeiten. Und wenn wir jetzt beispielsweise als Everwave ein Projekt da machen, stellen den Container auf und haben ein Jahr eine Datenerhebung und finden heraus, dass ein Großteil des Anteils PET ist, beispielsweise, dann können wir natürlich auf unser internationales Netzwerk zugehen, auf Stadler zugehen und sagen, pass mal auf, wir haben hier gute Kontakte in die Ministerien, wir haben gegebenenfalls auch einen großen Partner vor Ort. Lasst uns doch darüber nachdenken, ob man dann stationär beziehungsweise dauerhaft eine Recyclinganlage aufbaut oder eine Sortierstraße aufbaut, in einem größeren Stil, wo dann wirklich die komplette Region von profitieren kann. Und das ist am Ende der Gedanke, wo wir unbedingt hinwollen. Also im Prinzip so ein Stück Marktöffner werden auch für andere und größere Technologieanbieter.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt. Also wie groß ist denn da, ich sag mal, die Eigeninitiative aus so Ländern wie zum Beispiel Kambodscha? Also ihr seid ja international gut vernetzt und wird sowas an euch herangetragen aus diesen Ländern oder geht ihr selber auf die dann zu und fragt, hey, habt ihr Interesse? Wie sieht da der Prozess aus?
Also ich war erst letzte Woche da. Wir haben ein MOU mit dem Ministry of Environment unterschrieben. Das ist schon beidseitig. Also da gibt es eine große Sensibilisierung für das Thema Müll in der Umwelt, weil, und das ist in Kambodscha ganz offensichtlich und in Thailand auch, Tourismus und Müll funktioniert nicht gut und die Länder sind sehr abhängig vom Tourismus. Und deswegen will das Problem auch aus wirtschaftlichen Gründen gelöst werden vor Ort. Und dann bringen wir natürlich auch Input. Wir erzählen über den Container, wir erzählen über Stadler natürlich. Ich meine, weltweit führend in dem Bereich. Technologie aus Deutschland ist in den Ländern auch immer gern gesehen. Immer noch, erfreulicherweise. Und dann versuchen wir da Brücken zu bauen, ganz einfach.
Du hast jetzt eine sehr schöne Überleitung eigentlich schon zu meinem nächsten Punkt gerade gemacht, nämlich das Brückenbauen. Und das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Also die Abfallsammlung und auch Sachen wie Recycling, Verwertung und so weiter, das steht ja eigentlich am Ende eines großen Problems, was wir weltweit haben. Das ist einfach, dass zu viel Abfall produziert und weggeschmissen wird und vieles davon in leider immer noch vielen Ländern eben auch in der Umwelt landet, ne? Wie sieht das da aus mit Bemühungen, ja, das grundsätzliche Problem der Verschmutzung zu lösen? Also zum Beispiel Sensibilisierung der Bevölkerung, da eben auch Bildung im Bereich Klima- und Umweltschutz zu verbessern. Gibt es da von eurer Seite vielleicht etwas oder habt ihr da auch Partner, die da vielleicht auch vor Ort ja, mit weiterbilden?
Also die Frage ist, wo ist vor Ort? Ich würde jetzt sagen, es gibt zwei Antworten darauf, die eine ist, dass wir in Mitteleuropa oder generell in den, sag ich mal, wohlhabenden Ländern viel zu viel konsumieren und damit auch produzieren und die Infrastruktur recyclingmäßig immer noch nicht da ist, wo wir das gerne hätten. Also die globale Recyclingquote liegt zwischen 9% und 13%. Und ein Großteil landet beispielsweise auf legalen und illegalen Deponien und verursacht dann eben dieses Problem. Also man muss... Und das machen wir natürlich auch zum Beispiel im Rahmen dieses Podcasts, da immer wieder darauf hinweisen, dass wir als Gesellschaft einen sehr großen Beitrag dazu leisten, wie es teilweise auch in den Ländern aussieht, in denen wir dann arbeiten. Also Deutschland beispielsweise exportiert sehr, sehr viel Müll nach Malaysia. Das heißt, es gibt mehrere Ebenen, auf denen wir sensibilisieren können. Wir tun das zum Beispiel über Partnerschaften wie mit Stadler, sprechen darüber, gehen auf Bühnen, gehen in Podcasts, machen große Kampagnen, um, sag ich mal, die Konsumgesellschaft zu sensibilisieren für nachhaltigen Konsum. Und dann gehen wir aber auch vor Ort, beispielsweise in Schulen. In Thailand haben wir ein größeres Bildungsprojekt aufgesetzt. Die Kids kommen zum Boot, schauen sich die Sortieranlage an, lernen, was denn Müll überhaupt bedeutet. Und so versuchen wir uns anzunähern. Die Herausforderung an der Sensibilisierung ist nur, dass es sehr langfristig ist und die Effekte schwer messbar. Und wir haben eben aktuell ein Problem und wir müssen aktuell das Problem lösen, nämlich Müll in der Umwelt.
Ja, absolut. Ja, das ist, aber es gehört halt beides zusammen, ne? Also es sind eigentlich zwei Wege, die man so ein bisschen nebeneinander fährt. Und es sind halt gerade auch eine, weil wir halt über Südostasien gesprochen haben, aber es ist natürlich auch nicht exklusiv, aber so wie du sagst, man muss halt bei Kindern am besten ansetzen, also eben diese Sensibilisierung schaffen. Aber ja, es ist ein langfristiger Prozess natürlich, ne? Also der andere Umgang mit Müll, den man ja auch dort in Südostasien vielleicht findet, also den dann zu verändern, das dauert einfach lange, ne? Aber gut, das muss man versuchen, gehört eben auch zusammen. Ja, dann würde mich jetzt an der Stelle noch interessieren, also wir haben jetzt über Südostasien geredet, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so das Einzige, was ihr plant, oder? Also habt ihr da schon andere konkrete Länder vielleicht ausgemacht, wo der Container als nächstes dann hingeht? Oder sind es tatsächlich Thailand und Kambodscha?
Ja, also wir überlegen uns schon, dass wir den Container in Kambodscha mal einsetzen. Aber auch da wieder, wir gucken uns jetzt die Ergebnisse an. So einen Container nach Kambodscha zu transferieren, dauert 3 Monate. Damit haben wir 3 Monate keinen Betrieb von dem Container. Mhm. Das muss einfach alles einmal hinterfragt und gedacht werden. Und dann setzen wir uns auch mit Stadler natürlich und mit Julia zusammen und schauen auch, was für ein Markt gegebenenfalls spannend für Stadler sein könnte, um langfristig sich da einen Namen zu machen oder auch mittelfristig und dann gegebenenfalls auch anders in den Markt einzutreten.
Mhm. Julia, jetzt sind ja auch die Ergebnisse aus dem Container da, was der sammelt, ne? Oder Clemens hatte ja auch eben ein bisschen beschrieben, welche Fraktionen man da sammelt, in welchen Mengen und so weiter. Das sind ja auch alles Erkenntnisse für euch, die wahrscheinlich auch für eure Arbeit wichtig sind, ne? Und auch für zukünftige Projekte wichtig. Also kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Gibt es Sachen, die dich vielleicht überrascht haben oder Dinge, die du jetzt auch konkret mit in die Arbeit nimmst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, überrascht hat mich schon, wie hoch die Recyclingrate im Endeffekt war, die wir über die manuelle Sortierung erzielen konnten. Also ich sag mal so, in den meisten Anlagen nutzen wir natürlich deutlich mehr Technologie ein, Infrarot, aber auch andere manuelle Sortierprozesse im Endeffekt. Das fand ich überraschend. Ich glaube aber, wie Clemens auch schon meinte, es lag unter anderem auch daran, dass wir einfach eine sehr hohe PET-Fraktion jetzt in Albanien hatten und so im Endeffekt ja bis zu 90% wirklich auch recyceln konnten von dem Material in etwa. Genau. Das ansonsten, nee, war das im Endeffekt schon so, wie wir uns das tatsächlich auch vorgestellt hatten und wie wir das geplant hatten, was auch positiv ist, ne, weil ich glaube, hätte andere Herausforderungen geben können. Ja, und so können wir zuversichtlich verschiedene andere Märkte uns jetzt ebenfalls anschauen.
Ich will ja auch nochmal tatsächlich eine Lanze brechen für Stadler. Wir machen das ja schon ein bisschen und wir arbeiten auch mit Mittelstand und mit Großkonzernen zusammen. Die Geschwindigkeit und die Offenheit, mit der an das Thema rangegangen worden ist, obwohl es ja nicht Kerngeschäft ist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Es ist am Ende ein Forschungsprojekt und auch ein Kommunikationstool. Und da waren wir schon begeistert davon, muss ich sagen. Und man kann natürlich beidseitig total viel lernen. Also wir haben ganz viel darüber gelernt, technischer Input, einfach diese kleinen Kniffe, beispielsweise dieses aufklappbare Dach, gute Luftzirkulation und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die bringt Stadler natürlich mit. Und ich finde es wirklich, und das ist auch ein Appell an möglicherweise alle, die dazuhören, gebt jungen Unternehmen die Chance, wenn ihr im Mittelstand seid und testet sowas aus. Ich glaube auch, dass die andere Seite beispielsweise von der Agilität oder von, ich sag jetzt mal, von der Offenheit, wie man über Dinge nachdenkt und redet, auch was lernen kann. Und das hilft am Ende beiden Seiten.
Hm. Ja, das ist doch ein schöner Bogen. Das meinte ich genau am Anfang mit den 1,5 Jahren. Deswegen war ich überrascht, weil ich kenne andere Projekte, da braucht es 1,5 Jahre für die Zielsetzung erstmal, um die festzulegen und zu gucken, was man eigentlich machen will. Deswegen, also 1,5 Jahre von Projektstart bis zur Entwicklung und so weiter ist schon echt schnell. Für alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es eine Möglichkeit, sich diesen Container mal in echt anzugucken? Also seid ihr damit vielleicht auf einer Messe oder ähnliches oder gibt es da Möglichkeiten?
Eine gute Idee.
Ja, ist eine gute Idee. Bislang ist nichts konkret geplant, aber das nehmen wir gerne mal mit auf die Ideenliste.
Das wäre ja ganz cool, wenn man mal tatsächlich selber reingehen könnte oder mal sieht, wie das Ding halt in Arbeit dann tatsächlich ist, ne?
Vielleicht könnten wir auch ein paar Leute hinstellen, die dann selbst sortieren. einfach mal die Erfahrung machen, Stichwort Sensibilisierung, wie sich das denn anfühlt und was für ein Aufwand da dahinter steckt. Das unterschätzt man ja auch ganz häufig, wenn der, sag ich mal, der Müll im gelben Sack landet, dann aus den Augen, aus dem Sinn. Und was da dann im Nachgang noch für einen Prozess dahinter steht, der ist ja echt groß.
Ja, ich könnte mir, nur da habe ich eben auch dran gedacht, das führt jetzt so weiter, im Detail drüber zu reden, aber wo du, Clemens, gesagt hattest mit den Kinder in Thailand da vielleicht auch bilden oder so, das könnte ich mir halt auch hier spannend vorstellen, ne? Überhaupt so einmal mit einer Schulklasse durch so einen Container und das da mal kennenlernen, wäre bestimmt schon cool. Aber okay, das führt jetzt zu weit an dieser Stelle. Aber für alle da draußen, also im Auge behalten, wer sich den Container mal angucken will, kann das bislang im Internet tun. Da kann man gerne mal schauen. Ein Link ist auch in den Shownotes dazu. Da kann man sich bei YouTube mal ein Video zu diesem Container angucken und mal sehen, wie der halt aussieht. Aber gut, wir bleiben dran. Also vielleicht ja mal irgendwann auch in echt bei der einen oder anderen Messe. So, jetzt hätte ich zum Abschluss noch eine kleine Frage. Wir hatten in Folge 30 dieses Podcasts mal über das Thema Corporate Sustainability Reporting gesprochen. Also die Nachhaltigkeitsberichterstattung, was Unternehmen ja leisten müssen. Gibt es im Rahmen dieser Berichterstattung Möglichkeiten für Unternehmen mit Everwave, Stadler, mit diesem Container oder so zusammenzuarbeiten, um eben ihre Auflagen da zu erreichen?
Julia, seid ihr berichterstattungspflichtig?
Das sind wir noch nicht. Wir machen aber den DNK-Bericht auf freiwilliger Basis, weil wir auch schon seit über 5 Jahren, weil wir sagen, das ist ein wichtiges Thema. Genau, aber berichterstattungspflichtig sind wir noch nicht.
Also spannend, das ist ja, kommt ja in Deutschland auf 15.000 Unternehmen im nächsten Jahr zu und in Europa weit sind es 50.000. Und das, was wir mit Stadler gemacht haben, ist jetzt schon außergewöhnlich, weil es auch für uns ein Entwicklungsprojekt ist. Davon können wir natürlich mit, ich sag, 12 Menschen, die in Deutschland für uns arbeiten, auch nicht so arg viele machen parallel, weil es überfordert uns. Was für uns viel besser ist tatsächlich, ist, wenn Unternehmen beispielsweise innerhalb ihrer CSR-Strategie oder in der CSRD-Berichterstattungsverpflichtung, wo ja Müll eine große Rolle spielt, sich anschauen, was haben wir denn selbst für einen Output an Müll, beispielsweise, oder für einen Müllfußabdruck, wenn man es so benennen will, beispielsweise in der Produktion, übers Produkt, in der Logistik, und da gibt es ja Daten zu, also wie viel Müll produziere ich als Organisation pro Jahr? Und wir als Everwave geben diesen Unternehmen dann die Möglichkeit, ihren eigenen Müllfußabdruck bei uns Verantwortung zu übernehmen. Die Rechnung ist relativ einfach. Für 1 Euro, den ein Unternehmen uns gibt und mit uns zusammenarbeitet, sammeln und prozessieren wir weltweit 1 Kilo Müll in unseren Projekten. Und so können wir im Prinzip, erster Schritt ist immer Reduktion der Unternehmen. Also jedes Unternehmen sollte sich anschauen, wo können wir auf Müll verzichten oder Plastik dann ganz konkret. Das ist aber eben nicht überall möglich. Und da, wo es nicht möglich ist, kann man trotzdem über Everwave Verantwortung übernehmen.
Und wer mehr dazu wissen möchte, der kann dich wahrscheinlich per E-Mail erreichen.
Gerne. LinkedIn nutzen wahrscheinlich die meisten einfach.
Ja.
Eine Nachricht, wir freuen uns.
Genau. Die Kontaktdaten zu Julia Stadler und Clemens Feigl sind auch in den Shownotes noch hinterlegt. Also jeder, der mehr dazu wissen möchte, vielleicht auch sich mehr zu den Unternehmen informieren möchte oder eben auch sich das Projekt einmal anschauen möchte, über das wir heute gesprochen haben, kann das gerne tun. Also Links sind alle in den Shownotes. Genauso wie weiterführende Infos sind auch auf der DGAW-Webseite zu finden. So, für heute sind wir erstmal durch damit. Vielen Dank an euch beide. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spannendes Thema und ja, wie an der einen oder anderen Stelle schon gesagt, ich werde es auf jeden Fall genau beobachten und hoffe sehr darauf, dass ich in Zukunft auch einmal durch diesen Container gehen kann oder da mal am Band stehen darf.
Du bist herzlich eingeladen. Vielen Dank.
Absolut. Auch von meiner Seite vielen Dank, Marvin.
Super. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.